Radio Hagen, der Podcast.
Erstmal herzlich willkommen, Thomas Plätzinger.
Hallo.
Hier im Studio. Das letzte Mal, als wir hier so uns gegenüber gesessen haben, haben wir über so einen recht ambitioniert spielenden Menschen namens Dirk Nowitzki, glaube ich, gesprochen.
Und ich erinnere mich, ja.
Diesmal geht es um den auch in Basketballkreisen mittlerweile, hat der Name sich rumgesprochen, Wagner. Gibt, glaube ich, zwei gleich, ne? Und
so sieht's aus, ja.
Und du hast die Jungs begleitet. Daraus entstanden ist jetzt eine Doku-Serie. Wie würdest du diese beiden Typen jemandem erklären, der noch nie Basketball gesehen hat? Also das sind, wie ich finde, nicht Basketballer, wie man sie eigentlich sonst kennt. Und trotzdem sind die mega erfolgreich. Also das ist eine ganz komische Kombination eigentlich, oder?
Mhm. Also ich würde sagen, Franz und Moritz, so heißen sie ja, das sind zwei sehr besondere Basketballspieler, weil die gleichzeitig auch sehr schlaue Menschen sind. Die haben, und das fasziniert mich an solchen Begleitungsprojekten und solchen so einen Film- oder Buchprojekten immer, die haben das, was sie tun, wirklich durchdrungen und die lieben das sehr. Die lieben dieses Spiel und die wissen auch genau, was dieses Spiel bedeutet, auf sportlicher, auf mentaler, auf finanzieller, auf kultureller Ebene. So, also es sind Menschen, die ihre Tätigkeit sehr durchhirnt haben, sehr genau verstanden haben. Und das ist mal faszinierend, solche Menschen zu begleiten, die ihre Tätigkeit so ernst nehmen und sie mit so Liebe anfüllen. Das ist schon gut.
Und gleichzeitig sind die aber auch jetzt, also nicht so Cristiano Ronaldo-mäßig, dass man so denkt, dass die sind total verbissen. Die sind wahrscheinlich verbissen, aber sie wirken immer eher, finde ich, so relativ natürlich, voll authentisch und so. Also es ist auch irgendwie eine komische Seite an denen.
Ja, ich würde die tatsächlich als große Akribiker bezeichnen. Die sind, die machen das ihr Leben lang. Die sind ja noch junge Männer, ne? 27 und 23. Die machen das ihr Leben lang, seit sie gerade laufen können. Aber sie wissen auch, was alles noch drumherum dazu gehört. Dazu gehört halt auch nicht verbissen zu sein, irgendwie am Boden zu bleiben. Never too high, never too low, sagen Basketballer ja immer. Also sollst dich nicht von den hohen Momenten mitreißen lassen und dich nicht von den Tiefpunkten runterziehen lassen. Solche mentalen Aspekte haben die alle total verinnerlicht. Die beiden Brüder haben das total verinnerlicht. Und das ist faszinierend zu sehen. Und was auch noch besonders an denen ist, dass die spielen in der besten Liga der Welt, sind da Stars. Moritz ist da seit 5 Jahren unterwegs und seit 6 Jahren sogar schon und Franz ist jetzt im 3. Jahr und die spielen in Florida in einem jungen Team, was richtig Potenzial hat. Franz ist sogar einer der Hauptspieler. Moritz ist sensationell von der Bank. Die leben in einem Haus, in einer WG. Zwei Brüder in der Liga auf dem Niveau, das hat es nicht gegeben. Und dann auch noch diese große Unwahrscheinlichkeit, dass es zwei Deutsche sind, die da so reüssieren, das ist schon gut.
Und dann sind die noch Weltmeister geworden und bei Olympia waren sie dabei und so weiter.
Und,
ja. Das Timing hätte jetzt auch schlechter sein können, auch für euch Filmemacher, die zu begleiten. Also bei so Dokus, ich meine vielleicht bei den Dokus, die schlechtes Timing haben, erfährt man wahrscheinlich gar nichts davon. Insofern aber bei euch natürlich sensationell jetzt gewesen. Mhm. Auch wenn man auf dem Peak ist als Sportler, könnte man ja auch sagen, so ich will aber jetzt auf dem Peak bleiben und ich will jetzt nicht, dass vorne Thomas Plätzinger mit dem Mikro angelt und da noch ein Regisseur mit einer Kamera und noch eine Kamera, wenn die auf dem Bett liegen. Ich habe dieses Foto im Blick. Warum haben die das überhaupt gemacht?
Ich glaube, die haben so einen Impuls oder so einen Wunsch, ihre Geschichte authentisch zu erzählen. Ich glaube, die haben als Kinder, als Jugendlicher so ein bisschen unter dem Mangel an solchen authentischen, echten Produkten gelitten. Gelitten in Anführungszeichen. Sie haben sich das gewünscht, dass sie mal sehen, wie das Leben als Profisportler wirklich ist. Also was passiert nicht nur in den ausgeleuchteten großen 5 Minuten auf der großen Bühne, in den 5%, die man im Rampenlicht zubringt, sondern was passiert in den 95% dahinter, die man allein in der Halle steht und arbeitet. Was macht das mit Menschen, wenn sie so Druck ausgesetzt sind? Wie denken die darüber? Und ich glaube, daher kommt ihr Impuls, dass sie das sich, ja, dass sie das zugelassen haben, dass sie ja gesagt haben, als wir gefragt haben, können wir euch begleiten? Dass wir jetzt genau da sind, wenn sie diesen Peak, von dem du gerade sprichst, wenn sie den erreichen, das konnten wir nicht planen. Da gehört tatsächlich ein bisschen Intuition und reines Glück dazu, ne? dass man sagt, wir fahren jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft nach Asien und filmen das. Und dann sitzt man da in Japan, das ist total spannend, und dann ziehen sie um zur Finalrunde nach Manila und dann werden die einfach Weltmeister. Und man steht da fassungslos mit der Kamera daneben und denkt, das kann doch nicht sein. Das ist doch, hätten wir uns in den kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Und die Jungs eigentlich auch nicht, aber die glauben an sowas. Die glauben an die Möglichkeit, an diesen riesengroßen Möglichkeitenraum. Und das spürt man dann, glaube ich, in der Doku, dieses Glück und diesen Glauben. So.
Ich finde es ja so ein kleines bisschen, ist jetzt vielleicht auch sehr verkopft, aber ein kleines bisschen dreht es sich natürlich im Kreis, wenn man sagt, ich will, dass das authentisch gezeigt wird, und dann sind natürlich zwei Kameras dabei und zwei Leute mit im Zimmer und beobachten dich, während du da interagierst, vielleicht mit deinem Bruder. Kann man da Einfluss drauf nehmen, dass es, oder gewöhnen die sich dann da einfach dran, oder wie muss man sich das vorstellen? Also authentisch versus zwei Kameras und Filmteam.
Ja, das ist natürlich immer ein Dilemma, ne? Weil man natürlich in der Theorie weiß man ja, wenn man anwesend ist, ist die Situation andere, als wenn man nicht anwesend wäre, ne? Also dann natürlich werden andere Sachen gesagt, andere Sachen empfunden. Das ist einfach in der Natur des Menschen und in der Natur des Dokumentarfilms. Aber man kann das natürlich massiv beeinflussen. Man kann ausführlichste Vorgespräche führen. Man kann sich gut kennenlernen. Man kann so eine Art ein sicheres Gefühl vermitteln als Filmemacher dem Protagonisten gegenüber, dass sie wissen, sie können sagen, was sie wollen. Es wird am Schluss in gute Hände gelangen. So. Und vielleicht, weil sie die Arbeit schätzen, vielleicht, weil sie in diesen Vorgesprächen Menschen kennengelernt haben und so weiter. Und da muss man, glaube ich, ganz klar in so einen guten Modus finden mit den Protagonisten. Und dann kommt es auch sehr darauf an, wie viel Zeit man hat. Also wenn man zwei Drehtage hat und sagt, so, jetzt stelle ich mich bei dir ins Schlafzimmer, dann sagen die natürlich, ja, nee, also erstmal, vielleicht machen wir es erstmal im Pressebereich des Vereins. So. Und das ist etwas, woran wir sehr hart gearbeitet haben, sehr lang und sehr ausführlich an diesen Vorbereitungen, und dann ergibt sich das. Dann, wenn man Zeit mitbringt und sich den guten Momenten zur Verfügung stellt als Filmemacher, dann ergibt sich sowas.
Gab es eine Szene, wo du so gedacht hast, vielleicht neben dieser Szene, die werden Weltmeister und alle glauben es kaum, wo du gehofft hast, dass kein Veto kommt? Also das so nach dem Motto, nee, das können wir leider nicht reinnehmen, obwohl es jetzt Wahnsinn war oder so. Also wie geht man damit um?
Ja, also wir haben schon versucht, die Geschichte so gut zu erzählen, mit so guten Momenten, wie es uns möglich war. Das heißt auch manchmal selber, dass man als Filmemacher Sachen weglässt, weil die keinen Platz in der Geschichte haben oder weil die Spannung rausnehmen oder die Spannung in eine falsche Richtung. Also man muss so dramaturgische Überlegungen treffen. Und dann, wenn man das dann vorstellt, den Protagonisten, dann hat man natürlich Fragezeichen. So. Und diese Fragezeichen, und das ist das Tolle an diesem Projekt, sind alle in Ausrufezeichen umgewandelt worden von den Protagonisten, weil die sehr mutig sind und eben diesen Wunsch hatten, etwas Authentisches zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen, die Hand und Fuß hat, die keine PR-Geschichte ist, und sich nicht als Helden zu inszenieren, sondern als Menschen. So. Und weil die da diesen Mut haben, sind wir in so eine Situation nicht geraten. Das ist einfach groß. Da ist man gerührt, wenn man so große Momente gefilmt hat und dann auch weiß, die kommen in den Film rein. Das ist schön, ja.
Das Glück. Mir kommen da so ein paar auch Interview-Schnipsel irgendwie in den Kopf. Einmal, wo der wo der Vater dann auch irgendwie dann was sagt und die anderen machen sich so ein bisschen lustig, weil das, glaube ich, sehr poetisch oder pathetisch ausgedrückt hat. Oder auch diese Nummer, wo die beiden so ein bisschen kokettieren, dass sie jetzt nicht ihre Partnerinnen mit zu irgendwelchen Events feiern nehmen, sondern ihre Eltern. Da habe ich mich gefragt, vielleicht als eitler Mensch hätte man gesagt, ah, das bitte rausnehmen, weil ich habe gerade keine Freundin oder sowas. Aber vielleicht sind sie auch besonders eitel, weil sie damit so spielen und kokettieren. Also was hast du für einen Eindruck?
Ja, das ist eine große Stärke, glaube ich, der Doku-Serie, wenn ich das so sagen darf, ist ja meine eigene. Aber also da funktioniert es besonders gut, wenn man die Protagonisten miteinander agieren lassen konnte. Und die Familie der Wagners, also Franz und Moritz sowieso, als die grandiosen Basketballspieler und Charaktere, die sie sind, aber dann auch noch die Eltern, die auch noch was zu sagen haben und wo man so eins zu eins erkennen kann, ja, das hat auch damit zu tun, die Jungs sind so, weil ihre Eltern so sind und umgekehrt. Das ist eine interessante Familiendynamik, Ost-West-Geschichte, diese Geschichte mit, dass ihre Jungs so in Amerika große Karrieren hinlegen und die aber genauso wie früher noch in der elterlichen Wohnung wohnen und so. Und wenn man die Leute dann im Interview sitzen hat, auf einer Couch, und die frotzeln sich gegenseitig an und machen Witze miteinander, dann weiß man, erstens fühlen die sich wohl, zweitens weiß man dann auch, dass da was entsteht, was viel mehr erzählt als die Antwort auf die eigentliche Frage. Wenn die miteinander Spaß haben, die beiden Szenen hast du gerade angesprochen. Aber ein winziges Beispiel ist zum Beispiel, wie sie über ihre Brotboxen reden, mit denen die Jungs früher zur Schule gegangen sind. Das sind zwei Superstars, die erzählen: Mama hat uns 6 Stullen reingepackt und Paprika und Fenchel und noch 3 Schokoriegel. Und Papa hat uns immer 2 Stullen in die Brotbox gepackt. Erzählen die so eine kleine Anekdote und du verstehst sofort, ja, das ist eine Ost-West-Geschichte. Und da lachen sie darüber und der Vater sagt, ja, mein, der Ostmangel und der Westüberfluss und so. Und so. Winzige Anekdote, live erzählt, on the spot, und du verstehst sofort, wie das in der Familie thematisiert wurde. Und das ist toll, wenn man merkt, die Geschichte, die uns präsentiert wird, ist auch eine Geschichte, die echt so ist.
Du würdest also damit auch sagen, das ist nicht nur was für Basketballfans, sondern es sind halt auch Lebensgeschichten, auch wenn die jetzt vielleicht der eine Maurer und der andere Einzelhandelskaufmann wäre, würde vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit erstmal ziehen. Aber wie ist das überhaupt mit solchen Dokus? Sind das jetzt, weil es so einen Hype gibt, die absoluten Blockbuster und die Mediathek wird leer geguckt? Oder müssen solche Geschichten mehr kämpfen als jetzt der Krimi, der auf Sylt spielt?
Das weiß ich gar nicht so genau. Also das ist mein Arbeitsfeld. Ich vergleiche diese Doku-Serie nicht mit einer Krimi-Reihe oder sowas. Aber ich finde schon, dass das diese Serie jetzt eine Besonderheit ist. Also es gibt viele Sportdokus und vieles ist gelinde gesagt relativ glatt, so relativ produktorientiert. Es gibt vieles Zeug, was PR ist. Und ich habe bei unserer Serie jetzt hier das Gefühl, dass wir wirklich etwas gefunden haben, was sich ein bisschen abhebt. Also das die Erkenntnis, dass es einen großen Mehrwert hat, wenn man versucht, echt zu sein, ist etwas, was man mitnimmt aus dieser Serie. Es ist eine Familiengeschichte, nicht nur eine Sportgeschichte. Ich glaube, da können ganz viele Leute andocken, die selber die Kinder haben, Leute, die große Träume haben. Also es ist eine universelle Geschichte, nicht nur die Geschichte, wie wir Weltmeister wurden. Das ist auch, aber es ist nicht nur diese Geschichte. Und natürlich hoffen wir, dass das auch erkannt wird und dass das nicht in der Basketball-Bubble verharrt, dieses Projekt. Das wäre schon toll, wenn das auch andere Leute sehen und dann den Sylt-Krimi ablösen.
Die Wagners ermitteln. Vielleicht noch mal kurz dazu. Also es ist ja jetzt wirklich nochmal ein Langzeitprojekt, glaube ich, weil dein Kollege und Regisseur Nachbar von den Wagners in Berlin wahrscheinlich ist und war oder war wahrscheinlich. Das heißt, das läuft jetzt nicht wie eine normale Doku, wenn man da mehrere Monate filmt. Da hat man Unmengen an Material, jetzt wahrscheinlich noch mal mehr Unmengen, oder?
Also die Genese dieses Projekts ist so tatsächlich, dass mein Co-Regisseur Timon Modersohn, der wohnt im Prenzlauer Berg neben der Familie Wagner und hat die halt immer gesehen. Ja, die waren schon mit 12 größer als er. Und er hat die beobachtet und mit der, also wie man so als Nachbar agiert, hat er mit denen gesprochen und so weiter und hat immer gesehen, so ja, die machen Schritt für Schritt für Schritt in basketballerische Sphären. Das wird wirklich interessant. Ich auf der anderen Seite wohne ja auch in dem Viertel in Berlin und kannte die so ein bisschen aus der Basketballwelt, weil ich mit ihrem Coach befreundet war und ich habe die auch schon ganz früh immer verfolgt, wie sie spielen, wie sie sich entwickeln, dass der ältere Bruder nach Amerika ans College geht, dass der jüngere Bruder, von dem dann alle sagten, der ist auch fantastisch, diesen Schritt auch nachgeht. Das sind alles Hintergrundsituationen, die uns dann geholfen haben, dieses Projekt beginnen zu können. Die Geschichte war aber für eine Serie, für die man ja viel Geld braucht, war die erst reif, als jetzt vor zwei, drei Jahren, die beiden in Amerika zusammenspielten. Da war dann klar, das hat auch ein größeres, interessiert mehr Leute als nur eben Basketballspezialisten. So. Und dann sind wir eingestiegen, haben das konzipiert und vorgestellt und dann ist es was geworden tatsächlich. Wir haben viel Material schon von früher gehabt, viel Archivmaterial, aber weniger als man denken würde. Die beiden kommen aus einer Familie, die nicht, also Smartphones kamen 2006, Moritz ist Jahrgang 1997, da gibt es fast keine Kinderbilder und Super 8 hatten sie nicht. Also es hielt sich in Grenzen, aber wir haben, ich glaube, wir haben 80 Drehtage gehabt, 85 oder so und in aller Welt und da sind wahnsinnig viele Sachen entstanden, die auch wirklich toll waren und auch ganz viele Sachen, die nicht in die Serie gekommen sind.
Outtakes von den WM-Feiern wahrscheinlich, die man erst nachts um drei irgendwann zeigen kann und so.
Auf dem Handy, ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja. Es ist schon ein bisschen angeklungen, aber was würdest du sagen, kann man von so unglaublich erfolgreichen Menschen lernen? Also wir hatten, glaube ich, weiß nicht, ob wir genau diese Frage auch bei dem Dirk-Buch besprochen haben, aber passt jetzt hier auch wieder. Also ist Authentizität was bei den gegebenen Umständen, wenn die sich das bewahren, ist das was du vielleicht auch so ein bisschen, ja, bewunderst, ist auch so ein komisches Wort, aber stark findest an denen oder was ist so, was steht für dich da so raus?
Ja, ich habe da so eine gewisse Faszination für, wenn Leute, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, wenn Leute ihre Sache ernst nehmen. Das kann alles sein, aber im Profisport ist das natürlich dann sehr, sehr ersichtlich. Man kann dann genau sehen, warum ist jemand erfolgreich und der andere vielleicht nicht? Was gibt es für Arbeitsweisen? Was gibt es für mentale Zustände? Womit müssen die sich auseinandersetzen? Und das fasziniert mich enorm. Was ich da so mitnehme, was man von denen lernen kann, ist tatsächlich dieses Bemühen um eine gewisse Unbefangenheit, um eine gewisse Freiheit in all diesen, wie soll man sagen, in dem großen Druck von außen, in dem Druck von unserem Geld, die gezahlt werden, Zuschauer, die zusehen, am Fernseher, in der Halle. Die Erwartungshaltungen sind enorm an diese, die Erwartungen sind enorm an diese jungen Männer. Und wie man dabei bei Verstand bleibt und mit den Füßen am Boden, das finde ich schon toll. Da kann man ganz viel draus lernen, einfach in Bezug auf die Unterscheidung, was wichtig ist, was ist unwichtig, wann sagt man nein, wann sagt man ja, zu wem sagt man ja, zu wem sagt man nein und so. Also man kann so ein, vielleicht kann man sogar von diesen beiden Brüdern, obwohl sie noch so jung sind, schon so ein bisschen aufgeräumtes Leben lernen. So, der Gedanke kommt mir jetzt zum ersten Mal, aber ich finde, das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Ich gucke mir die an, gucke mir deren Arbeitsweise und dein Leben an und denke, ja, da kannst du was mitnehmen. Das ist schön und frei, ja.
Wir haben jetzt die beiden Seiten auch mal schon wieder angesprochen. Millionen, aber Millionen und auf der anderen Seite der Druck. Du hast ja selber auch mal Basketball gespielt. Hast du mal gedacht, ob du da gerne tauschen würdest?
Also ich würde schon gerne, das ist vielleicht auch im Kern, warum ich so viel über die Sportler arbeite, warum ich ein Buch über Nowitzki geschrieben habe oder eben jetzt die Serie über die Wagner-Brüder gemacht habe. Ich würde schon gerne dieses Gefühl mal erleben, wie es ist, wirklich gut zu sein in etwas. Das ist schon faszinierend. Das ist etwas, was ich, das ist ästhetisch, das ist spannend, das ist herausfordernd. So ein Basketballspiel. Franz hatte neulich so ein Spiel in Los Angeles, wo er mit einem Dreier in der letzten Sekunde das Spiel gewinnt gegen ein Publikum, das ihn auspfeift, gegen Weltklasse-Spieler, gegen Legenden, und er geht dahin und wirft da. Sowas würde ich natürlich wahnsinnig gerne erleben, werde ich nicht erleben. Insofern ist das Erzählen darüber und das sich vorstellen, wie es denn wäre, schon so ein Motor meiner Arbeit. Das hat mich auch bei Nowitzki immer fasziniert. So, das muss ich schon sagen. Das ist toll.
Und ob man dem Druck, ob man sich dem aussetzen würde, also ob, ist ja immer so eine Frage, wiegt das eine das andere auf oder nicht? Oder
über die Jahre habe ich so ein bisschen die Erkenntnis gewonnen, glaube ich, dass das, was wir, wie soll man sagen, also als normale, also Nicht-Sportler oder Nicht-Leistungssportler, was wir immer so als Verzicht oder Druck und diese eher negativ konnotierten Begriffe wahrnehmen, ist bei Profisportlern ganz oft ganz anders. Ne? Also der Moritz sagt zum Beispiel in der Doku, ein bisschen Druck ist auch geil. Ne? Also es gefällt ihm, wenn das, was er tut, wirklich wirksam, wirklich, wenn es wirklich zählt, wenn es wirklich um die Wurst geht und er kann was dazu beisteuern, ist natürlich wahrscheinlich ein tolles Gefühl. Und wir denken dann, der kann ja gar nicht sich jeden Abend 5 Bier reinstellen. So. Ne? Das nimmt man dann, oder der muss sich anders ernähren, der isst weniger Zucker oder der muss früher schlafen gehen oder der kann dieses und jenes nicht tun, was wir tun. So, was die sich dann mit diesem vermeintlichen Verzicht aber natürlich schaffen und nicht erkaufen, aber was sie sich kreieren, ist ja die Fähigkeit, diese tollen Momente des Sporterlebens erreichen zu können, weil sie fit, bereit, trainiert und so weiter sind. Und Druck gehört auch dazu. Ne? Also ich glaube, Moritz Wagner würde sagen, unter Druck spielt er eine Ecke besser als ohne Druck. So. Ja, also ich finde dieses Berufsfeld irre und guck's mir gerne an und denk gern drüber nach. Und ich hoffe, den Versuch, das auch in Tiefe zu tun, kann man, glaube ich, in der Serie ein bisschen nachvollziehen. Ich hoffe es zumindest.
Sehr schön. Alle gucken. In der Mediathek gibt's das alles. Und die Frage ist natürlich, was soll da jetzt noch kommen? Was kann Thomas Plätzinger jetzt noch filmen nach Nowitzki, nach den Wagners?
Ich muss einfach nur warten, bis 10 Jahre später dann die oder der große nächste Spieler kommt. Es gibt ja gute Basketballspieler und Spielerinnen in Deutschland. Es gibt auch große Turniere, die jetzt kommen. Da ist schon was Interessantes dabei. Aber ob ich da jetzt nochmal in so ein Großprojekt sofort einsteige, das weiß ich nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich erstmal wieder ein fiktionales Buch oder Drehbuch schreibe, bevor ich wieder so ein dokumentarisches Großprojekt mache.
Wenn Phoenix im Finale um die Meisterschaft ist, dann
können wir wieder angucken. Oh, dann, ja, ja.
Alles klar, danke.
Ich danke dir.
Radio Hagen, der Podcast.